Ich durfte vor 2 Wochen an einem Kommunikationstraining teilnehmen und es waren eine der besten 4 Tage meines Lebens. Und den Tag besonders gemacht hat der ältere, fröhliche Herr hier links neben Ivan. Und sein Name ist Bart. Neben ihm ist Tina, sie hat ihn begleitet. Das ist eine Freundin aus Kindheitstagen. Ihr seht ein Gesicht, dann alle sind sehr glücklich. Wer ist Bart? Bart ist auf eigene Kosten aus Amerika nach Berlin gekommen. Bart hat auf eigene Kosten in einem Hotel gelebt. Er hat auf eigene Kosten nicht nur sich selbst mit Essen versorgt, er hat auch alle Teilnehmer die ganze Woche hinweg versorgt mit Frühstück und Mittagessen. Jeder durfte immer bestellen, was er wollte. Wir waren auch einmal gemeinsam Abendessen und Bart hat dafür gesorgt, dass jeder das von der Karte hatte, was er auch wirklich wollte. Hinzu kommt noch, dass Bart dieses ganze Training kostenlos angeboten hat. Er hat diese ganze Woche nichts verdient. Man könnte annehmen, dass wenn Bart dieses Seminar kostenlos macht, sogar sehr viel Geld draufzahlt, dass er vielleicht das Seminar irgendwie kürzer macht, entspannter macht, sich nicht so sehr engagiert. Bart hat so viel Kraft, so viel Zeit, so viel Energie in jeden Einzelnen, den ihr hier seht, persönlich investiert. Jeden Tag von 8 bis 17.30 Uhr, wenn man kam, Bart saß da, wenn man gegangen ist, Bart war noch da. Bart hat einem nie das Gefühl vermittelt, dass er irgendwie müde war, dass es ihm irgendwie anstrengend war. Er hat nie das Gefühl vermittelt, dass ihm irgendjemand eine Last war. Es waren Ferien, viele Jugendliche, es war manchmal ein bisschen lauter, aber Bart hat es nie irritiert. Er hat niemandem auch nur irgendwie das Gefühl gegeben, dass wir seine Zeit verschwenden, dass wir seine Ressourcen verschwenden. Erinnert euch, er hat alles bezahlt, alles. Das Einzige, was Bart vermittelt hat, durch seine Taten, dass er uns wirklich liebt. Und als das Training am Freitag vorbei war, wollte ich gar nicht mehr nach Hause fahren. Ich wollte nicht die Gemeinschaft von Bart vermissen. Zu Hause angekommen, Freitagabend, ich hatte, mir fällt kein besseres Wort ein, Liebeskummer. Ich hatte Trennungsschmerz. Es hat mehrere Tage gedauert. Barts Liebe hat diese ganze Woche so ein großes Licht auf Gott gebracht. Er war so ein gewaltiges Zeugnis, dass ich die ganze Woche von Dienstag bis heute nicht anders kann, als Gott zu preisen. Den lebendigen Gott zu preisen, der Grund ist, warum Bart Bart ist. Bart hat die ganze Woche so viel von sich selbst abgegeben. Geld, Kraft, Zeit, von allem im Überfluss. Jeden Abend habe ich meiner Frau begeistert von Bart erzählt, was er den ganzen Tag gemacht hat, was wir gegessen haben. Ich habe meine Eltern telefoniert, habe ihnen erzählt, wer Bart ist. Und sie alle stellten mir die gleiche Frage, die ich die ganze Woche habe. Wie kann Bart das machen? Wie kann er kommen, alles geben, was er hat, mit so einem Elan jedem Einzelnen von uns dienen? Wie geht das? Und die Antwort ist einfach. Gott allein kann Menschen zu so etwas bewegen. Gott allein kann Menschen neu machen in einer Weise, dass einem die Menschen fremd sind. Bald wirkt wie ein Fremdkörper. Durch die Art, durch seine Liebe, die er verbreitet hat. Diese fremde Liebe, die Bart hat, die hat vor 11, 12 Jahren dafür gesorgt, dass ich angefangen habe, Gott zu suchen. Als ich erstmalig bei Jugendevents dabei war, ist mir aufgefallen, dass die Jugendlichen hier anders sind. Dass die Gläubigen hier in der Gemeinde eine besondere Beziehung zueinander haben. Ich hatte in der Schule auch Freunde, ich hatte mit den Freunden genauso Spaß, genauso lustige Momente. Aber als ich die Beziehung in der Gemeinde beobachtet habe, habe ich eine reine Freude gesehen, einen reinen Frieden, der aus Liebe kam. Eine Liebe, die ich in der Schule vermisst habe. Und immer wenn ich dann Montag in der Schule war, habe ich diese Liebe vermisst. Ich hatte genauso Trennungsschmerz wie am Freitagabend, als dieses Seminar vorbei war. Liebe Jugend, wenn wir einander lieben, dann können wir ein großes Zeugnis sein. Wir können Gott Ehre bringen. Wir können so viel Segen erfahren, wenn wir wirklich einander lieben. Leo, mein Wunsch ist, dass wenn du nach Hause kommst, so begeistert von der Jugend erzählen kannst, dass dein Bruder Vincent sagt, Leo, ich will mitkommen. Oder Jenny, wenn du Michael von der Jugend erzählst, was für eine Liebe du hier erfährst, dass er sagt, Jenny, ich will auch diese Liebe haben, ich sehe sie in der Uni nicht. Wir haben als Jugendmitarbeiter letztens zusammengesessen, haben gedankt für die Liebe, die wir schon in der Jugend sehen dürfen. Und wir wollen in dieser Liebe weiter wachsen. Es ist ein langer Weg, bis wir der Liebe Christi auch nur annähernd entsprechen. Aber trotz Anstrengungen wollen wir diesen Weg heute weitergehen. Wir wollen weiter Schritte in der Liebe zueinander machen. Wir wollen der Liebe zueinander wachsen. Die Predigt trägt den Titel Liebt einander. Liebt einander. Um in unserer Liebe zueinander zu wachsen, wollen wir heute den ersten Johannesbrief studieren. Die Methode, durch die wir heute in der Liebe wachsen werden, ist, dass wir von Negativbeispielen lernen werden. Wir werden ein Idealbild heute kennenlernen, im Kontrast dazu Bilder, wie unsere Liebe auf keinen Fall aussehen darf. Und ich möchte, dass von all den Worten, die ihr heute hört, mein Skript hat 4000 Worte, dass euch zwei Worte hängen bleiben. Wenn ihr rausgeht, ganz genau wisst, was zu tun ist. Und diese zwei Worte sind, liebt einander. Liebt einander. Mit diesen Worten im Kopf möchte ich jetzt für uns beten. Ihr dürft sitzen bleiben, dann lesen wir den Predigttext. Himmlischer Vater, danke, dass du lebendig bist, dass du Menschen neu machst. Danke für die Liebe von Bart, die so ein Licht auf dich geschienen hat, dass ich nicht anders konnte, als dich zu preisen. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du Menschen neu machst, dass du eine Liebe gibst, die so fremd in der Welt ist. Eine Liebe, die mir schon vor 10 Jahren aufgefallen ist und eine Liebe, die mich bis heute so staunen lässt und jeden Einzelnen. Himmlischer Vater, ich bitte dich, dass wir als Jugend bekannt werden für Liebe, dass Menschen darüber reden, was für eine Liebe wir ausstrahlen und dass wir dich dadurch ehren als Jugend. Bitte hilf uns, in Liebe zu wachsen. Hilf uns, aus deinem Wort zu lernen, nach deinem Vorbild. Amen. Wir wollen nun zur Schriftlesung kommen. Der Text für heute ist 1. Johannes, Kapitel 3, die Verse 10b bis 17. In der Schlachterübersetzung findet ihr in Vers 10 irgendwo einen Doppelpunkt. Nach dem Doppelpunkt wollen wir lesen. Hat es jeder gefunden? Das erste Wörtchen lautet jeder. Okay. Jeder, der nicht Gerechtigkeit übt, ist nicht aus Gott. Ebenso, wer seinen Bruder nicht liebt. Denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt. Dass wir einander lieben sollen. Nicht wie Kain, der aus dem Bösen war und seinen Bruder erschlug. Und warum erschlug er ihn? weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Verwundert euch nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind, denn wir lieben die Brüder. Wer den Bruder nicht liebt, bleibt im Tod. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder, und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Darin haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wer aber die Güter dieser Welt hat und sein Herz und seinen Bruder Notleiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Bevor wir uns der Hauptfrage der Predigt widmen, beginnt der Bibeltext mit einer Einführung in Vers 10. Vers 10 zeigt uns, dass Geschwisterliebe nicht irrelevant ist. Johannes unterstreicht die Geschwisterliebe und gibt ihr Betonung. Es ist kein direkter Predigtpunkt, deswegen seht ihr eine Null davor. Wir wollen uns anschauen, Liebe macht den Unterschied. In 1. Johannes 3,10b heißt es: Jeder, der nicht Gerechtigkeit übt, ist nicht aus Gott. Ebenso, wer seinen Bruder nicht liebt. Der Vers kann etwas verwirrend klingen, aber eine Illustration erklärt ihn sehr gut. Ein amerikanischer Prediger, Paul Twiss, hat zu Hause 3 Söhne. Und wann immer sie als Familie zusammenkommen, um Snacktime zu haben, Chips essen, Eiscreme, dann sagt er zu seinen Söhnen: Männer, in diesem Haus sind wir Gentlemen. Wir lassen unsere Frauen vor. Ein Sohn von Paul Twist zu sein, geht mit Folgen einher. Den Namen Twist zu tragen als Mann bedeutet, du bist ein Gentleman. Und für uns Christen ist es nicht anders. Christ zu heißen, geht mit Folgen einher. Gott pflanzt in einen Christen einen Samen, einen geistlichen Samen, und dieser Same wird auch geistliche Frucht bringen. Von außen ist dieser geistliche Same unsichtbar, genauso wie ein Apfelkern. Winzig, man packt ihn in die Erde, niemand weiß, dass da ein Apfelkern ist. Aber es kommt der Tag, ein Baum wächst und es hängen Äpfel daran. Äpfel, die beweisen, da war ein Apfelkern. Und so offenbart sich auch der Christ nicht allein durch Worte, sondern die Frucht, die geistliche Frucht, die ein Christ am Ende seiner Tage hat, sie zeigt auf, dass er wirklich ein Christ hat. Das Leben, Handlungen, Entscheidungen, all das offenbart das, was unser Mund sagt. Und mit dieser Wahrheit im Kopf, lasst uns nun erneut zu Vers 10 kommen. Beobachten wir, was diesen Jeder, den Johannes hier anspricht, was diesen Jeden kennzeichnet. Johannes, er sagt: Jeder, der nicht Gerechtigkeit übt, ist nicht aus Gott, ebenso wer seinen Bruder nicht liebt. Wer nicht Gerechtigkeit übt, wer seinen Bruder nicht liebt, ist nicht aus Gott. Nicht aus Gott heißt, dass dieser Mensch, den Johannes beschreibt, nicht aus Gott geboren ist. Ein Mensch, der nicht gerettet ist. Und diesen Menschen, der nicht aus Gott ist, kennzeichnet die Abwesenheit von Gerechtigkeit und von Liebe zu Brüdern. Was Johannes negativ für den Ungläubigen formuliert, heißt im Umkehrschluss für den Christen, dass der Christ 2 Merkmale hat, die Johannes hier hervorhebt. Und zwar erstens, dass ein Christ Gerechtigkeit übt und zweitens, dass ein Christ Brüder liebt. Die Frage, die dieser Vers nun aufwirft, ist: Was ist Gerechtigkeit? Was ist Bruderliebe? Die erste Frage, was Gerechtigkeit ist, haben wir bereits in der Vergangenheit behandelt. ab den Versen Kapitel 2, Vers 28. Von da an hat Johannes über Gerechtigkeit gesprochen. Wir haben damals gelernt, dass Gerechtigkeit zu üben heißt, Gott und seinem Wort von ganzem Herzen zu folgen, soweit wie es menschliche Schwachheit möglich macht. Eine Definition von Calvin und Henry und Matthew Henry. Und wenn ihr noch Fragen zum Thema Gerechtigkeit habt, schreibt sie euch auf. Lasst uns nach der Predigt darüber reden. Es ist ein sehr herausforderndes und wichtiges Thema. Aber genauso herausfordernd und wichtig ist das Thema Geschwisterliebe. Wir betonen in unserem Leben häufig persönlichen geistlichen Wachstum. Wir betonen persönliche Heiligung, persönlichen Wachstum, persönlichen Gehorsam gegenüber Gottes Wort und neben diesen vielen persönlichen Verantwortungen laufen wir Gefahr, unsere Geschwister völlig aus den Augen zu verlieren. Einige sind sogar vielleicht versucht, Geschwister komplett zu vernachlässigen. Beobachtet, es ist einfach zu sehen, welches Wörtchen hervorgehoben ist. Jeder, der nicht Gerechtigkeit übt, ist nicht aus Gott, ebenso, wer seinen Bruder nicht liebt. Dieses Wörtchen ebenso verheiratet Gerechtigkeit und Geschwisterliebe. Das Wörtchen ebenso hebt Geschwisterliebe auf die gleiche Ebene. Es gibt das eine nicht ohne das andere. Jemand kann nicht Gottes Wort gehorsam sein, aber gleichzeitig seine Geschwister vernachlässigen. Gerechtigkeit üben, Geschwisterliebe wie Ehemann und Ehefrau, sie gehen Hand in Hand. Wir dürfen neben dem ganzen Eifer für unseren persönlichen geistlichen Wachstum Geschwisterliebe nicht vergessen. Deswegen, liebe Jugend, prägt euch ein, liebt einander. Liebt einander. Wir wollen heute in drei Punkten die Frage beantworten, wie christliche Liebe charakterisiert wird. Gottes Wort wird uns drei Unterschiede zeigen und diese drei Unterschiede bilden insgesamt auch drei Stufen, wie eine Treppe, die bergab geht. Und diese drei Stufen sind Stufen, auf denen wir auf keinen Fall stehen wollen. Es sind Treppen, die wir nicht hinabgehen wollen. Stufen meine ich, die wir nicht hinabgehen wollen. Es sind Stufen, die ins Verderben führen. Und die erste Stufe, die wir uns anschauen wollen, lautet Mord. Der erste Unterschied christlicher Liebe lautet, Liebe mordet nicht. Das wollen wir uns in den Versen 11 und 12 anschauen. Liebe mordet nicht. Nun lesen wir dafür zunächst Vers 11. Wir lesen, denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Der Bibeltext knüpft nahtlos an Vers 10 an. Wir haben gerade Vers 10 gehört, dass Geschwisterliebe wichtig ist. Und Vers 11, durch dieses kleine Wörtchen denn, was ihr am Anfang findet, gibt nun eine Antwort darauf, warum Geschwisterliebe wichtig ist. Warum Geschwisterliebe ein Merkmal von Christen ist. Wir lesen weiter in Vers 11. Denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Geschwisterliebe wird von Anfang an verkündigt. Der Anfang, den Johannes meint, ist der Anfang der Evangeliumsverkündigung. Seitdem das Evangelium verkündigt wird, dass Gott Mensch wurde, dass Gott am Kreuz stellvertretend für den Sünder gestorben ist und dass er starb, begraben wurde, am dritten Tag lebendig wieder auferstanden ist, seither wird auch Geschwisterliebe verkündigt. Geschwisterliebe ist keine neue Botschaft. Wir können das Neue Testament nicht lesen, ohne zu merken, dass es ein zentrales Thema ist, einander zu lieben. Jesus selbst sagte in Johannes 13 Worte, die Johannes in seinem Brief fast übertragen hat. Jesus sagte zu seinen Jüngern: Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Liebe kennzeichnet Christen. Und Liebe offenbart auch Christen in dieser Welt. Anders sieht es aber aus, wenn Liebe fehlt. Fehlende Geschwisterliebe in seiner niedrigsten Form lautet Mord. Und diese fehlende Liebe werden wir durch keinen repräsentiert sehen. Lesen wir nochmal die Verse 11 und 12. Johannes schreibt: Denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Nicht wie Kain, der aus dem Bösen war und seinen Bruder erschlug. Und warum erschlug er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Vers 11 erinnert uns daran, dass Geschwisterliebe ein Gebot ist, ein Merkmal von Christen. Und Vers 12 bildet nun einen starken Kontrast. Vers 12 zeigt, wie der Christ nicht sein soll. Der Christ soll nicht sein wie Kain. Vers 12 spricht von der niedrigsten Stufe, auf die ein Christ herabsinken kann, auf die ein Mensch herabsinken kann. Und diese Stufe lautet Mord. Was lernen wir in Vers 12 über Kain? Als erstes lernen wir, dass Kain aus dem Bösen war. Wir lernen zweitens, dass Kain seinen Bruder erschlug. Und drittens erfahren in Vers 12 auch, warum er seinen Bruder erschlug. Beobachtet, er erschlug seinen Bruder nicht, weil Abel irgendetwas getan hat. Beobachtet, Kain erschlug seinen Bruder, weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Wir lernen, dass ein Ungerechter einen Gerechten getötet hat. Die gesamte Geschichte könnt ihr in 1. Mose Kapitel 4 nachlesen. Notiert es euch gerne, wenn euch mehr interessiert. Aber in Kürze lernen wir dort, lesen wir in 1. Mose 4, dass Kain der erstgeborene Sohn von Adam und Eva war. Und Kain hatte einen kleinen Bruder namens Abel. Kain und Abel wurden von gleichen Eltern erzogen. Kain und Abel wuchsen gemeinsam auf. Kain und Abel brachten Gott gemeinsam Opfer dar. Nach außen führten Kain und Abel ein sehr ähnliches Leben. Doch es gab zwischen ihnen einen gravierenden Unterschied. Als beide Gott Opfer darbrachten, nahm Gott Abels Opfer an. Kains Opfer lehnte er ab. Auf diese Ablehnung reagierte Kain mit Zorn. Gott sprach Kain daraufhin an und sagte, dass Kain über seine Sünde herrschen soll. Und wenn Kain es nicht tut, dass Sünde vor der Tür lauert. Kain ignorierte das. Wir lesen am Ende, dass Kain seinen Bruder ermordet hat. Die Tat von Kain offenbarte das, was Johannes auch hier in Vers 12 schreibt. Gott sagt zu Kain, über seine Sünde zu herrschen, weil sonst Sünde vor der Tür lauert. Was macht Kain? Kain gestattet seinem Zorn freien Lauf und ermordet seinen Bruder. Kain ist aus dem Bösen, wie es hier in Vers 12 heißt. Sünde beherrschte Kain und er ermordete seinen Bruder. Kains anfänglicher Zorn endete in Mord und anstatt von seinem Bruder zu lernen, kleiner Bruder, vergib mir meinen Zorn, bitte zeig mir, wie ich Gott in rechter Weise anbeten kann. Stattdessen ging er hin und sein Hass verwandelte sich zu Mord. Du denkst vielleicht beim Zuhören, was hat Mord mit mir zu tun? Ich würde niemals morden, ich würde mich niemals auf diese Stufe hinabbegeben. Und es freut mich, wenn du genauso denkst. Es freut mich, wenn dich dieses Bild von Kain abschreckt. Denn das ist der Zweck. Johannes gebraucht dieses tiefschwarze Bild von Kain, damit wir uns so weit wie möglich davon entfernen. Wenn wir Zorn, Neid, Hass in uns keimen lassen, so wie Kain es tat, dann stehen noch größere Sünden hinter der Tür. Und wir werden gleich im zweiten Punkt erfahren, wenn wir die Stufe von Hass besprechen, warum es sehr einfach ist, von Hass zu Mord runterzufallen. Warum der Mensch davor nicht bewahrt ist. Für uns Kinder Gottes bleibt der Befehl, liebt einander. Liebt einander. Kommen wir nun zur zweiten Stufe im Bibeltext, auf der wir uns auf keinen Fall befinden wollen. Diese Stufe lautet Hass. Zweitens, Liebe hasst nicht. Liebe hasst nicht. Und wir wollen das in den Versen 13 bis 15 beobachten. Lesen wir zunächst Vers 13. Erster Johannes 3, Vers 13. Verwundert euch nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt hasst. Wir haben gerade in Vers 12 gelesen, wie ein ungerechter Kain einen gerechten Abel ermordet hat. Lasst es euch durch den Kopf gehen, ein Ungerechter mordet einen Gerechten. Abel hat nichts Falsches getan und dennoch wurde er getötet. Kains Leben ist ein Vorbild für das, was wir in der Welt erfahren. Ungerechte hassen Gerechte. Wir erfahren im Neuen Testament von Verfolgung von Christen. Wir erfahren aus außerbiblischen Geschichten von Verfolgung von Christen. Und wer Open Doors kennt, ich empfehle euch, diese Seite mal anzuschauen. Open Doors ist ein christliches Hilfswerk. Auf ihrer Website findet ihr eine Liste von 50 Ländern, wo Christen verfolgt werden. Ich habe noch nie so intensiv angefangen, für Jesu Wiederkunft zu beten, als ich gelesen habe, wie es meinen Brüdern und Schwestern dort geht. Und in all der Verfolgung, all dem Leid, das der Christ erfährt, der Irrlehre und Verfolgung, die die Christen im ersten Jahrhundert erfahren, als Christen den Johannes schreibt, er schreibt ihnen, verwundert euch nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt hasst. Dieser Hass darf uns nicht verwundern. Warum? Weil der Fürst dieser Welt der hasserfüllte Satan ist. Zum Ende seines Briefs sagt Johannes auch, dass die Welt im Bösen ist. Wo auch immer der Christ sich in dieser Welt bewegt, er hört dieses Zischen, laut oder leise, von dem Bösen, von der Schlange. Der Christ erfährt Blicke, der Christ erfährt Gelächter, Spott, versuchende Fragen, der Christ erfährt Zorn. Und wenn ihr Open Doors öffnet, der Christ erfährt noch weitaus schlimmere Sachen. Der Christ muss allerdings nicht traurig sein. Der Bibeltext tröstet uns und gibt uns ein Argument, Hass geduldig zu ertragen. Lesen wir Vers 14, die erste Hälfte. Johannes schreibt, wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind. Beobachte den Anfang des Verses. Johannes schreibt, wir wissen. Die Gemeinde, an die Johannes schreibt, sie kennt eine Tatsache, einen Fakt, eine feste Überzeugung. Diese Überzeugung ist, dieser Fakt ist, wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind. Wir lernen in der Bibel, zum Beispiel Psalm 51, Vers 7, dass wir von Grund auf alle in einem tödlichen Zustand sind. Tödlich geboren werden. nicht nur der größte Sünder wird geistlich tot geboren, ist geistlich tot, sondern jeder von uns war in diesem Zustand oder ist es noch heute. Geistlich tot sein bedeutet, ein Leben ohne Gott zu führen, ferner von Gott. Geistlich tot bedeutet, Gott höchstens als irgendeine fremde Kraft zu sehen, eine fremde Macht, die man hassen muss. Warum? Weil Gott einen verurteilt, weil Gott einem im persönlichen Leben stört. Geistlich Tote verstehen den Sinn ihres Lebens nicht. Sie verstehen nicht, wohin sie laufen, weil sie blind sind. Sie bemerken die Konsequenz ihrer Sünde nicht. Sie bemerken nicht, dass die Strafe für ihre Sünde die Hölle ist, zu der sie sich hinbewegen. Gottes Kinder dürfen sich freuen. Gottes Kinder wissen sie, dass sie von diesem Tod zum Leben gelangt sind. Kinder Gottes dürfen wissen, dass sie Frieden mit Gott haben. Sie dürfen wissen, dass Gott ihr Freund ist. Rettung zu haben, Frieden zu haben, Jesus als Freund zu haben, das ist das wahre Leben. Juden zur Zeit des Alten Testaments, sie haben die Wörter Rettung oder Heil und Leben als Synonyme genutzt. Rettung und Leben sind zwei verschiedene Worte. Aber für die Juden war es genau das gleiche Wort. Sie haben es wie Synonyme gebraucht. Für sie waren es austauschbare Worte, weil für die Juden gab es kein Leben ohne Rettung. Kein Leben ohne Heil. Der Punkt, an dem man weiß, ich bin heute gerettet, ist der Punkt, an dem das wahre Leben beginnt. Und das ist es, was den Christen in dieser Welt tröstet. Auch wenn er verfolgt wird, auch wenn er gehasst wird. Der Christ hat Rettung. Er hat das Leben. Er hat das Heil. Was hat jetzt diese ganze Verfolgung, was hat das Leben zum Tod, was hat das mit Geschwisterliebe zu tun? Wir lesen Vers 14. Wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind, denn wir lieben die Brüder. Wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind, denn wir lieben die Brüder. Dieses Denn meint hier nicht den Weg der Errettung. Brüder zu lieben ist nicht der Weg, wie du gerettet wirst. Brüder zu lieben ist eine Frucht des Glaubens. Geschwister zu lieben ist die Folge dessen, dass Gott dich gerettet hat. Liebe zu Geschwistern ist ein sicherer Test, der dir bezeugt, du bist gerettet. Liebe zu Geschwistern ist dieser geistliche Samen, den Gott gepflanzt hat und die Frucht, die daraus entsteht. Geschwisterliebe ist ein Merkmal von Christen. Christen lieben andere Christen. Warum? Weil wenn sie den Christen anschauen, sie wissen, dass dieser Mensch, das Christian, von Gott ist. Der Christ, der preist Gott, wenn er Gottes Handschrift sieht. Wenn er sieht, dass Gott lebendig ist. Ich konnte nicht anders, als Gott für Bart zu preisen, weil ich gesehen habe, Gott ist lebendig und Gott hat seine Unterschrift auf Bart hinterlassen. Wann immer man zweifelt, aber man Geschwister sieht, die aus dem Nichts Gutes tun, weiß man, Gott ist da, Gott ist lebendig. Ein Bruder, der Halsgewissheitsprobleme hat, hat mir erzählt, wann immer er gezweifelt hat, war es die Gemeinde und die Geschwister, die ihn zurück zu Gott geführt haben. Weil er gesehen hat, Gott ist lebendig, die Menschen der Gemeinde sind anders und Gott verändert sie. Geschwister, sie erinnern uns daran, dass wir gerettet sind. Geschwister zu sehen, erinnern uns daran, dass es Gott gibt, dass Gott sie gerettet hat und seine Verheißung auch an uns erfüllt, sein Versprechen, uns zu retten. Und deswegen brauchen Geschwister Gemeinschaft, einfach um immer wieder an Gott erinnert zu werden. Geschwisterliebe erinnert uns daran, dass wir vom Tod zum Leben gelangt sind. Wenn wir Gottes Handschrift in einem anderen Menschen sehen, dann erinnert es uns daran, Gott ist lebendig und wir sind vom Tod zum Leben übergegangen. Anders sieht es aus, wenn Liebe fehlt. Während Geschwisterliebe das ewige Leben bestätigt, so löscht Hass die Hoffnung des ewigen Lebens völlig aus. Wir lesen am Ende von Vers 14 noch: Wer den Bruder liebt, wer den Bruder nicht liebt, bleibt im Tod. Und in Vers 15 heißt es weiter: Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Und auch hier gibt uns Johannes wieder ein tiefschwarzes Bild. So wie das Bild von Kain. Ein neues schwarzes Bild. Und dieses schwarze Bild heißt, dass ein Mörder kein ewiges Leben hat. Ich möchte klarstellen, Johannes spricht nicht davon, dass ein bußfertiger Mensch, der seine Sünde bekennt, um Vergebung bittet und Veränderung sucht, dass er nicht gerettet werden kann. Vers 15 spricht nicht davon, dass ein Mörder prinzipiell nicht gerettet werden kann. Wir lesen von Mose, der schon in jungen Jahren Ägypter ermordet hat. Wir lesen von David, der in jungen Jahren Goliath ermordet hat. Wir lesen von Paulus, der sogar Christen verfolgt und ermordet hat. Alle drei werden wir im Himmel sehen. Vers 15 spricht von Menschen, die sich in ihrem Hass wohlfühlen. Die von ihrem Hass nicht umkehren wollen. Die an ihrem Hass hängen. So einen Menschen habt im Kopf, wenn ihr Vers 15 lest. Und beobachtet nun im Vers 15, dass der Text Hass auf die Ebene von Mord herabsetzt. Johannes schreibt, Vers 15, dass jeder, der seinen Bruder hasst, ein Mörder ist. Das Problem ist, wenn wir über Hass nachdenken, dass wir oftmals unsere menschliche Definition nehmen. Dass wir eine zu geringe Sicht von Hass haben. In Gottes Augen ist Hass aber ganz klar wie Mord einzuordnen. Warum ist das so? Weil Hass der Same ist, der letztlich zu Mord führt, wie bei Kain. Hass ist im Kern der Wunsch, jemanden auszulöschen. Vielleicht denkst du, Hass ist ein guter Kompromiss. Ich morde ja nicht. Ich will einfach nur, dass der Mensch aus meinen Augen ist, aus meinem Kopf, aus meinem Sinn, dass ich ihm nie wieder über den Weg laufe. Dass ich ihn vergesse, dass er aus meinem Leben komplett gelöscht wird. Aber der wahre Grund, warum Menschen nicht morden, ist nicht, weil sie einen Kompromiss machen, sondern weil uns Menschen Riegel vorgesetzt sind. Hass ist wie ein Tiger, der in einem Käfig sitzt. Als ich als Kind zum ersten Mal im Tierpark war, Großkatzen gesehen habe, dachte ich, das sind ja eigentlich nur Kätzchen hinter Gittern. Große Tiger, große Löwen. Genauso wie Hauskatzen. Aber diese Gitter, die vor ihnen waren, waren der Grund, warum diese Tiger so lieb waren. Rumlaufen, spielen, sich säubern. Aber wenn man diese Gitter, diesen Kätzchen wegnehmen würde, würden sie rausspringen und ihre ganze Mordlust würde sich offenbaren. Diese Gitter waren, was diese Tiger zu kleinen Katzen gemacht hat. Und bei uns Menschen ist es ähnlich. Der Grund, warum Menschen nicht morden, ist, weil uns Gitter vorgesetzt sind. Diese Gitter lauten Angst vor Verhaftung, Angst vor Schande, vor Ausgrenzung, die Angst vor Strafe, je nachdem, in welchem Land du bist, droht dir die Todesstrafe. Diese vielen Gitter hindern uns daran zu morden. Und wenn solche Gitter in unserem Leben fehlen, wie sie im Leben von Kain gefehlt haben, dann ist jeder Mensch in der Lage zu morden. Deshalb ist es sehr einfach, von dieser Stufe des Hasses auf Mord herunterzufallen, sobald Dinge wie das Gesetz fehlen. Und es gibt Länder ohne Gesetz. Habe ich auch durch Open Doors erfahren. Im Libanon gibt es keine Struktur, es gibt keine Regierung, wie wir sie haben, wo man Kindergeld beantragen kann. Da gibt es keine Strukturen. Und in solchen Strukturen ist es einfach zu morden. Für uns Kinder Gottes bleibt der Befehl, liebt einander. Fallt nicht diese Stufen herunter, sondern liebt einander. Erinnert euch immer wieder daran, wenn ihr heute rausgeht, liebt einander. Und wir kommen jetzt zur dritten Stufe. Diese lautet Ignoranz. Drittens, Liebe ignoriert nicht. Liebe ignoriert nicht. Mit Mord und Hass konntet ihr euch hoffentlich sehr schwer identifizieren. Beides sind geistliche Kampfgebiete von uns. Aber anders gehen wir oft mit Ignoranz um. Wir betrachten Ignoranz nach Mord und Hass als einen sehr gelungenen Kompromiss. Ignoranz ist ein guter Kompromiss, um Streitigkeiten zu entgehen. Wenn ich weiß, mit diesem Mensch gibt es Konfliktpotenzial, ich gehe ihm einfach aus dem Weg. Ich ignoriere ihn, sei es hier in der Gemeinde. Ignoranz rutscht in unserem Denken oftmals in einen Graubereich. Und ich möchte hier nochmal deutlich machen, wenn es um Ignoranz geht und wir diesen Bibeltext studieren, Johannes, er spricht zur Gemeinde. Unbußfertige Irrlehrer soll der Christ sogar ignorieren. Er soll ihm nicht grüßen, nicht ins Haus lassen. Aber in der Gemeinde hat Ignoranz nichts verloren, genauso wie es zu Hause absurd wäre, wenn man am Familientisch sitzt und die Leute ignorieren sich. An Weihnachten sitzt die Familie und man redet nicht miteinander. Das ist ein sehr absurdes Bild und genauso wenig hat Ignoranz in unserer Gemeindefamilie verloren. Wir wollen es in Vers 16 und 17 beobachten und zunächst Vers 16 lesen. Johannes, er schreibt: Darin haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Vers 16 setzt zunächst eine Messlatte für Liebe an. Wir haben viel über Liebe gesprochen, aber nicht erklärt, was Liebe ist. Und Vers 16 zeigt nun, was Liebe ist und gibt uns eine Messlatte. Johannes, er schreibt, daran haben wir die Liebe erkannt. Und die Messlatte lautet, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Wenn du deine Liebe messen willst, dann hast du hier die Messlatte. Das wahre Wesen der christlichen Liebe wird in Jesus Christus verkörpert. Jesus Christus, der sein Leben für die Gläubigen gab. Jesus hat sein Leben hingegeben. Dieses Wörtchen hingegeben meint, dass man etwas von sich selbst loslöst, ein Teil von sich, dass man sich von etwas von sich selbst trennt, dass man etwas aufopfert, dass man etwas abgibt. Hingegeben heißt, dass man etwas verliert. Wahre Liebe, sie kostet etwas. Wahre Liebe, sie kostet etwas. Jesus hat sein Leben für uns hingegeben. Jesus, er hat bezahlt. Und Jesu Bezahlung mit seinem Tod soll uns nicht nur beeindrucken. Jesu Aufopferung soll uns ein Beispiel sein. Jesu Aufopferung ist ein Vorbild, das wir nachahmen sollen. Wir lesen in Vers 16 weiter: Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. In Vers 16 heißt es, wir sind es schuldig. Gott beruft Christen zum gleichen Maß an gegenseitiger Liebe, wie er sie vorgemacht hat. Jesu Selbstaufopferung soll unsere gegenseitige Liebe als Gemeindefamilie kennzeichnen. Aber was genau bedeutet diese Selbstaufopferung? Wie können wir das praktisch in unserem Leben verstehen? Nun erinnern wir uns daran, dass Johannes in seinem Brief schwarze und weiße Bilder gibt. Dieses ist das weiße Bild, das er uns gibt, dem wir nacheifern sollen, zu dem wir uns hinstrecken sollen. Jesu Aufopferung ist der Gipfel der Liebe, auf den wir versuchen, mit aller Kraft irgendwie hochzuklettern. Wir werden diesen Gipfel niemals erreichen. Unser Leben wird niemals den gleichen Wert tragen, wie das Leben, das Christus gegeben hat. Wir sollen in unserem Leben aber in so einem Maße Jesu Liebe nacheifern, dass wir bereit sind, auch unser Leben zu geben, wenn es von uns gefordert wird. Und Gott fordert uns nicht auf, in Jesu Fußstapfen reinzutreten. Gott fordert uns auf, seinen Fußstapfen zu folgen. Schritt für Schritt, egal wie weit wir entfernt sind, dass wir Schritt für Schritt Gottes Liebe nachlaufen. Und uns Jesu letzten Fußstapfen so nahe kommen, wie es nur möglich ist. Das Gesetz der christlichen Liebe lautet selbst Aufopferung. Und denk daran, wenn du in Beziehung mit Geschwistern bist, dass deine Liebe aufopfernd sein soll. Und Liebe kann verschiedene Dinge von dir fordern. Liebe kann fordern, dass du deinen Kühlschrank öffnest, wenn jemand spontan vor der Tür steht. Liebe kann bedeuten, dass du deinen Kleiderschrank aufmachst, wenn jemand Hilfe braucht. Liebe kann bedeuten, dass du deinen Wohnraum aufgibst, dass du jemandem deinen Couch oder sogar dein Bett zur Verfügung stellst. Liebe kann dich Geld kosten, wenn jemand in Not ist. Liebe kann dich aber auch immaterielle Dinge kosten, wie Zeit, Kraft, deinen Schlaf, deine Gesundheit, bis hin zum eigenen Leben. Liebe kann bedeuten, dass du persönliche Wünsche und Ziele zurücksteckst. Liebe kann bedeuten, dass du persönlichen Aufgaben, Pflichten absagst oder sie in die späten Nachtstunden schiebst. Und ein Zitat, das Liebe gut beschreibt, geht wie folgt. Liebe ist die Bereitschaft, auf das zu verzichten, was für unser eigenes Leben wertvoll ist, um das Leben eines anderen zu bereichern. Ich lese es nochmal vor. Liebe ist die Bereitschaft, auf das zu verzichten, was für unser eigenes Leben wertvoll ist, um das Leben eines anderen zu bereichern. Selbstaufopferung ist das Gesetz der christlichen Liebe. Wie sieht es in der Welt aus? Welches Gesetz finden wir dort? In der Welt finden wir das Gesetz namens Selbsterhaltung. Und Johannes gibt uns dafür in Vers 17 nun erneut ein tiefschwarzes Bild, von dem wir uns wegbewegen wollen. Wir lesen Vers 17. Wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder Notleiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Und Vers 17 gibt einen Kontrast in zweierlei Hinsichten zu Jesus Christus. Erstens geht es in Vers 17 um einen Menschen, der die Güter dieser Welt hat. Es ist ein Mensch, der mehr besitzt, als er jemals ausgeben kann. Und zweitens, während der Christ schuldig ist, für die Brüder das Leben hinzugeben, für alle Brüder, so scheitert dieser Mann darin oder dieser Mensch, einem einzelnen Bruder zu helfen. Dieser Mensch hat die Güter der Welt, aber er scheitert darin, einem einzelnen Menschen zu helfen. Und zu Recht stellt sich die rhetorische Frage, wie bleibt die Liebe Gottes in diesen Menschen? Wir haben heute genug über den Charakter von wahren Christen gelernt, um beurteilen zu können, ob dieser Mensch in Vers 17 christliche Liebe übt oder nicht. Die Ignoranz, die dieser Mensch in Vers 17 übt und seinem einen Bruder nicht hilft, ist ein sehr schmerzhafter und tragischer Kompromiss, den wir treffen können. Wenn wir einem Bruder oder einer Schwester aus der Gemeinde einfach aus dem Weg gehen, um keinen Streit zu entfachen, wenn wir diesem Einzelnen nicht helfen wollen, weil es eine gemeinsame Vergangenheit gibt. Mein Wunsch ist, dass wir uns von diesem Kompromiss der Ignoranz wegbewegen. Mein Wunsch ist, dass wir, jeder von uns hier, sich einzelnen Geschwistern widmet. Dass jeder von uns hier jeden Einzelnen liebt, so wie Christus es uns vorgemacht hat. Und den Einzelnen lieben ist das Stichwort. Ich möchte mit euch nochmal den gesamten Text etwas überfliegen. Es ist schwer zu lesen, darum geht es nicht, es soll nur als kleine visuelle Hilfe dienen. Aber beobachtet mal ganz kurz, wie der Gläubige beschrieben wird. Das ist in Gelb markiert. Die Gläubigen sollen einander lieben. Vers 11. Schaut mal nach Vers 14. Wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind, wenn wir die Brüder lieben. Und Vers 16, das dritte gelb markierte, wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Der Christ wird beschrieben als jemand, der sich um alle Geschwister, um alle Brüder gleichermaßen kümmert. Aber beobachtet mal, worin der Ungläubige in diesen Versen scheitert. Das sind die grauen Sachen. In Vers 10 lesen wir, dieser Mensch scheitert darin, einen Bruder einzeln zu lieben. Vers 14 scheitert die Person erneut, den einen Bruder zu lieben. Genauso wie Vers 15 und auch Vers 17. Der Mensch, der alle Güter hat und dem einen Bruder nicht helfen kann. Wir stehen in der Gefahr, mündlich zu bekennen, ich liebe Christen, ich liebe meine Geschwister, ich liebe die Gemeinde. Aber wir laufen Gefahr, den einzelnen Christen zu vergessen. Den einen Christen, der vielleicht uninteressant ist, mit dem wir irgendwie nicht so gut reden können. Der eine Christ, der uns verzweifeln lässt. Der eine, der uns eine Last ist oder auf irgendeine andere Art und Weise unattraktiv ist für uns. Aber das ist nicht die christliche Liebe. Die christliche Liebe, sie ist persönlich und tatkräftig und geht an alle Christen. Und liebe Jugend, ich kann es nicht oft genug wiederholen. Liebt einander. Liebt einander. Damit wir Liebe praktisch üben können und nicht einfach gleich auseinandergehen, habe ich eine kleine Mütze mitgebracht. Und Susi war so lieb, in diese Mütze, ich hoffe, keiner ist in der Zwischenzeit abgehauen. Kommt er wieder? Nee, der kommt nicht. Okay, na gut. Einer ist abgehauen. In diesem Beutel ist der Name von jedem Einzelnen, der gerade hier ist. Vielleicht können wir den Beutel direkt von vorne einmal durchgeben. Zieht bitte jeder einen Namen raus. Ein Kärtchen, wenn ihr euch selbst zieht, seid bitte so ehrlich, wechselt die Karte.
Ich habe mich selbst sehr lieb.
Vielleicht können wir den Prozess etwas beschleunigen. Achso. Oder du tauschst mit einem Nachbarn, wenn die Mütze zu lange Wege machen muss. Also sich selbst zu ziehen ist von Nachteil, dann klappt die kleine Übung nicht. So, ich müsste auch noch eine bekommen können. Oder zu ziehen. Welche willst du? Jeder hat jetzt eine Karte gezogen. Und wen auch immer ihr gezogen habt, meine Bitte an euch, ich kann euch nicht zwingen, aber ich will euch ermutigen, wie ihr das hier sollt. Ich ermutige, ihr sollt. Mein Wunsch ist, dass ihr diesem Menschen, den ihr gezogen habt, auf irgendeine Weise Liebe erweist.
Nicht Liebe, so wie ich will dich heiraten.
Ich gebe euch ein paar Beispiele. Ihr könnt diesen Menschen, den ihr gezogen habt, ihr könnt ihn fragen, ob sie gerade irgendeine Not hat. Vielleicht zieht der Mensch um oder braucht auf irgendeine andere Art und Weise Hilfe. Fragt ihn. Vielleicht könnt ihr da helfen oder kennt jemanden, der helfen kann. Ihr könnt für diesen Menschen vielleicht auch einfach beten, wenn ihr eine geistliche Not habt, aber nicht einfach beten und ihr habt nie wieder geredet. Fragt den Menschen nach einem Monat, tragt euch im Kalender einen Termin an und fragt ihn, Bruder, Schwester, wie sieht es aus? Ich habe für dich gebetet, was hat Gott getan? Ihr könnt diesen Menschen, den ihr gezogen habt, auch Liebe erweisen, indem ihr ehrlich fragt, Bruder, Schwester, wie geht es dir? Ihr könnt diesen Menschen Liebe zeigen, indem ihr aufmerksam zuhört, Interesse zeigt und ebenfalls in euren Kalender einen Termin eintragt und ihn nach einem Monat fragt, wie hat es sich entwickelt bei dir? Du hast mir vor einem Monat das und das erzählt. Ihr könnt den Menschen, den ihr gezogen habt, praktisch Liebe zeigen, indem ihr einfach Danke sagt für irgendeinen Dienst, der er getan hat. Ein Danke aus dem Nichts kann wirklich am finstersten Tag so ein Licht schenken. Vielleicht habt ihr es auch schon mal erlebt, ihr habt irgendwas gemacht und jemand sagt einfach Danke aus dem Nichts. Es überrascht und freut uns und hebt unsere Stimmung. Ihr könnt den Menschen, den ihr gezogen habt, auch ein kleines Geschenk machen. Es kann eine Tafel Schokolade sein, eine Tüte Gummibärchen, vielleicht eine kleine Karte mit einem Vers oder ein Lesezeichen. Alle die mir geschenkten Lesezeichen, ich behalte sie in verschiedensten Büchern und ich freue mich einfach, mich an den Menschen zu erinnern. Oder auch die Karten, die ihr immer bastelt, sie liegen bei mir im Schrank und immer wenn ich sie sehe, ich freue mich einfach und lese sie durch, wer unterschrieben hat. Es ist einfach eine große Freude und einfach Liebe, die man zu Hause erfahren kann, wenn man so kleine Erinnerungen hat. Und wenn ihr noch mehr Vorschläge braucht, vielleicht denkt ihr, ich weiß wirklich nicht, was ich für diesen Menschen tun kann. Fragt jemanden, fragt unsere Frauen. Unsere Frauen, die schaffen immer eine neue Karte mit neuen Text an 45 Leute zu schreiben. 45 Karten jedes Jahr. Liebe Jugend, lasst uns einander lieben. Und als Jugend bekannt sein, die einander liebt. Dass wir Menschen an uns als Jugend denken, Gott nicht anders als preisen können. Und ich möchte damit auch abschließen, euch zum Aufstehen einladen und zum Abschluss beten. Danke, himmlischer Vater, für dein Wort, das so klar und deutlich ist und uns erinnert, einander zu lieben. Herr, es ist so ein Segen, einander zu lieben. Es ist so ein Segen, diese Lesezeichen zu Hause zu haben, immer wieder an Geschwister erinnert zu werden, die Geburtstagskarten, die mir immer wieder so ein Licht in den Tag bringen, wenn ich mal entmutigt bin und nicht weiß, warum ich überhaupt diene. Und dann diese Karten habe. Ich danke dir für diese praktische Liebe, die wir hier in der Gemeinde erleben. Liebe, die mich zu dir gezogen hat, die du gebraucht hast, um dich zu suchen. Ich danke dir für Geschwister, die Liebe praktizieren, die darin bemüht sind. Und ich bitte dich, dass jeder von uns in Liebe wächst, überströmend darin wird, einander. Herr, ich bitte dich, dass keiner sich ignoriert hier in diesem Raum, sondern dass wir uns jedem Einzelnen widmen und praktisch, tatkräftig, persönlich Liebe zeigen. Herr, ich bitte dich, dass diese kleine Übung auch dazu dient, dass wir in Liebe wachsen. Hilf uns, diesen Namen, den wir gezogen haben, auf irgendeine Art und Weise Liebe zu zeigen und uns darin nicht zu schämen, Herr. Es ist so schön, wenn wir Liebe zeigen. Es ist so ein Segen, den wir uns teilen können. Segen, den Kain verpasst hat, als er Abel getötet hat, Herr. So einen Segen hätte er erfahren können, hätte Abel einfach nur gefragt, wie man dich anbetet. Herr, ich bitte dich, dass wir von diesen negativen Beispielen Abstand nehmen, dass wir uns nicht auf diese Stufen Richtung Hölle hinbewegen, sondern dass wir uns auf dich ausrichten, auf das Vorbild, das du uns durch deinen Sohn gegeben hast. Dass unsere Liebe genauso aufopfernd ist. Himmlischer Vater, Liebe bedeutet nicht, wenn wir einfach ignorieren oder wenn wir nichts Böses tun. Du zeigst uns, dass Liebe etwas Aktives ist, dass Liebe nichts mit Ignoranz oder anderen Dingen zu tun hat, mit nichts mit Zurückgezogenheit, Isolation. Herr, Liebe erfordert Geschwister und Praxis. Bitte hilf uns darin zu wachsen. Schenk, dass wir verändernd jetzt aus dieser Stunde rausgehen und dass wir wirklich in Liebe wachsen, dass unsere Herzen ermutigt wurden, durch dein Wort einander zu lieben. Hilf uns als Gemeinde, als Jugend, bekannt zu sein für Liebe, dass wir ein großes Licht auf dich leuchten, dass Menschen dich preisen, wenn sie das Zeugnis sehen, wenn sie das sehen, was du hier bewirkst. Dass Menschen interessiert sind, kommen und fragen, warum wir so sind, wie wir sind, damit wir Zeugnis geben können von dem, was du in unserem Leben bewirkt hast. Danke, mein Vater, dass du deinen Sohn gegeben hast als Vorbild für uns. Amen.